Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Heute gehen wir sogar ins Ausland. Digital ist das natürlich sehr einfach, aber ich freue mich natürlich, dass wir jetzt heute in Österreich angelandet sind und zwei besondere Gäste haben, und zwar Katharina und Lukas Hetzendorfer. Die beiden vereinen zwei Welten, die für Kinder und Jugendliche heute, glaube ich, prägender nicht sein können. Auf der einen Seite die digitale Welt, die sozialen Medien, aber auch die reale Welt. Und da bin ich ganz gespannt, was Katharina mir vor allem auch zu erzählen hat. Nicht, dass Lukas zur realen Welt auch was zu sagen hätte, aber sie ist für den Bereich Sport und Teamentwicklung auch sehr erfahren. Und bin sehr gespannt, mit den beiden zu sprechen. Aber bevor wir das tun, einfach nochmal zu beiden ein bisschen was zur Vita. Lukas Hetzendorfer ist ehemaliger Mitarbeiter von Google. Viele internationale Stationen in Miami, Singapur, Dublin gewesen und da gearbeitet. Er hat sozusagen das technische Insiderwissen. Mal schauen, wie lange er schon draußen ist, ob das alles noch aktuell ist, weil es geht ja alles sehr schnell. Und hat aber auch ein bisschen pädagogischen Hintergrund als Lehrerkind sozusagen. Und er arbeitet jetzt aktuell auch noch in einer Online-Marketing-Agentur Otago und lehrt auch an der University of Applied Science in St. Pölten. Bin ich sehr gespannt, was dahinter steckt. Ja, dann Katharina Hetzendorfer. Die könnte tatsächlich zu mir nach Hause kommen, weil bei mir direkt vor der Haustür ist ein Beachvolleyballplatz. Ich gucke quasi jedes zweite Wochenende auf irgendwelche Turniere, die da stattfinden. Bin aber nur Zuschauer, aber früher selbst gespielt. Sie viel mehr, nämlich als Profi-Beachvolleyballerin. U19 Vize-Weltmeisterin, U20 Europameisterin, vierfache österreichische Meisterin. Also die Zeit jetzt dürfte genau ihre sein im Sommer. Raus auf den Beachvolleyballplatz und natürlich dadurch auch als Content-Creatorin in den sozialen Medien unterwegs und kennt natürlich, wie die ganzen Mechanismen, wie das Thema Influencer-Marketing funktioniert. Aber heute als Financial Managerin unterwegs und beide zusammen geben Workshops in Schulen. Wow, als die Hetzendorfers. Und jetzt sage ich erstmal, ich habe genug geschwätzt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Freue mich, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, da zu sein und ja, vielleicht ein bisschen über unser Projekt zu sprechen, das wir mit großer Leidenschaft betreiben. Und ich glaube, da ja, haben wir sehr, sehr viel zum Erzählen mitgebracht.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Eure Vision heißt ja Screentime halbieren, Teamtime verdoppeln. Passt natürlich zu euch, als Team seid ihr unterwegs. Tatsächlich, vielleicht starten wir einfach mal so, da ihr ja in Schulen unterwegs seid, skizziert doch einfach mal, wie so ein Schulseminar oder wie ihr es nennt, Schulkurs oder Happening, wie auch immer, wie das so abläuft. Erklärt das doch mal den Zuhörenden.
Wir bieten ein Workshop-Format an, das einen halben Tag dauert, also ungefähr 5 bis 6 Unterrichtseinheiten. Wir nennen es Medienbildungsevent. Wobei mir dein Wort Happening auch sehr gut gefällt, also vielleicht sollten wir das umbenennen. Wir haben da 3 Teile, die wir anbieten, den Schüler, Schülerinnen und natürlich auch den Lehrerinnen. Zum einen gibt's Insights aus dem Google-Maschinenraum, also im Sinne von, wie funktionieren Social Media, wie funktioniert das Smartphone, was sind die Mechanismen, die dahinter liegen, was sind die großen Chancen, was sind die Vorteile, aber wo muss man auch vorsichtig sein im Umgang? Das geht dann schon ein bisschen in Richtung Fake News und Cybermobbing und solche Themen. Der zweite Teil, der kommt dann von der Kathi, von der Ex-Beachvolleyball-Vize-Weltmeisterin.
Ja, genau, also ich mache dann eben weiter und erzähle erstens mal über mein Leben als Profisportlerin, viel auch über Motivation und Disziplin, weil ich auch, oder wir auch das Gefühl hatten, viele Jugendliche fühlen sich oft unmotiviert und wissen gar nicht, woher kommt Motivation, wie kann ich mich motivieren, wie finde ich was, was mir wirklich Spaß macht. Das ist so der eine Part und auch, wie man mit Routinen und Disziplin entwickelt. Und der zweite Teil ist dann auch ein ganz spannender, wo die Schülerinnen immer sehr aufmerksam an meinen Lippen geklebt sind, wo ich erzähle, wie ich auf Social Media tätig war, weil ich auch sozusagen Sportinfluencerin war und was da halt auch ein bisschen so behind the scenes zu sehen ist. Und der dritte Teil geht dann in den Turnsaal, wo wir mit den Schülern und Schülerinnen eine Volleyball-Einheit machen, beziehungsweise ich mit denen ein Volleyball-Training mache, wenn die Gegebenheiten sind, auch gerne ein Beachvolleyball-Training, um da einfach Spaß an der Bewegung zu haben und vor allem das Teamgefüge untereinander zu stärken.
Mhm. Ja, spannend. Die Kombination ist spannend. Also auf der einen Seite gibt's ja viele Menschen, die auch wertvolle Kurse in Schulen geben zum Thema Cybergrooming, digitale Gefahren und so weiter. Aber dann gibt's natürlich die anderen Themen, Sport, Bewegung und ihr kombiniert es sozusagen beides. Wahrscheinlich, so könnte ich es mir vorstellen, der ja auch ganz gerne Sport macht, dass man natürlich ja den Kopf ein bisschen frei bekommt und auch aufnahmefähiger vielleicht auch ist, ne, wenn man Sport treibt und da bin ich jetzt echt auch noch mal ein bisschen gespannt, im Verlauf des Gesprächs zu erfahren, wie so die Mechanismen Sport und so die Regeln und das Mindset im Sport vielleicht auch für die sozialen Medien ja hilfreich sein können. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Aber Lukas, lass uns erstmal, du warst ja bei Google, natürlich ist man da sehr, wenn man da, oh, Google, der war da hört man bestimmt ein paar Insights. Wie habt ihr denn erstmal, das würde mich interessieren, aus dieser Google-Welt, wo ich mir vorstelle, dass es ja ziemlich cool ist, da zu arbeiten, dann zu sagen, ach, jetzt machen wir gemeinsam Medienkompetenz an Schulen. So auch so ein bisschen der innere Antrieb, vielleicht auch da rauszugehen aus der Google-Welt und was ganz anderes zu machen. Aber ich glaube, du machst ja, oder ihr macht es ja nicht nur, ihr habt ja einfach auch noch so eure Jobs natürlich. Das ist ja vielleicht auch ganz hilfreich, immer am Puls der Zeit zu sein. Aber was ist so der tiefe Beweggrund, warum ihr das eigentlich macht?
Da spule ich 39 Jahre zurück, nämlich Zeitpunkt meiner Geburt. Meine beiden Eltern, die kommen aus dem tiefsten Nordösterreich, also von der tschechischen Grenze, und das sind Lehrer und Lehrerinnen. Das heißt, ich bin also eigentlich, seit ich denken kann, sehr, sehr stark in das ganze Thema Bildung und Pädagogik reingewachsen. Also der Freundeskreis meiner Eltern und so weiter. Das heißt, ich habe da eine sehr, sehr starke Vorprägung in dem Bereich. Und ich bin 2019 von Google in Dublin wieder nach Wien zurückgekommen und habe dann begonnen, Gastvorträge an Universitäten und Schulen zu geben. Das war unentgeltlich, das war ein Hobby von mir. Alle paar Wochen war ich zu Gast an großen Unis und auch an Schulen in meiner Heimatgemeinde. Und ich habe darauf sehr viel positives Feedback erhalten und habe gemerkt, ich kann sehr viel beitragen mit meiner Street Credibility unter Anführungszeichen, und das finden die Schüler, Schülerinnen, Studierenden super, ein bisschen zu hören, wie das dort wirklich ist und die Insider-Perspektive zu haben. Und das ist im Laufe der Jahre immer mehr geworden, und seit die Kathi und ich verheiratet sind, nämlich seit August letzten Jahres, ist auch die Anfrage mehr gekommen, ob nicht die Kathi einmal mitkommen kann, weil das ja auch so spannend ist, von einer Beachvolleyballerin ein bisschen was zu lernen. Und so führte dann eines zum anderen. Und mit Februar diesen Jahres haben wir dann unsere Unternehmung, die Hetzendorfers, gegründet. Also das ist so die Background-Story. Was uns motiviert, zum einen das Thema Bewegung, also der menschliche Körper ist dafür gebaut, sich am Tag 30 Kilometer fortzubewegen. Wir tun immer, immer, immer weniger, und die Kathi und ich sind der Meinung, dass das sehr, sehr stark mit der Social Media, mit der Screen-Nutzung zusammenhängt. Die ist in Österreich und in Deutschland ungefähr bei 3 bis 3,5 Stunden durchschnittlich pro Tag pro Teenager. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, jeder Teenie, der in Deutschland und in Österreich 18 Jahre wird, hat schon 9 Monate seines Lebens auf Social Media verbracht. Und Die Frage für uns ist, wollen wir das als Gesellschaft? Und das korreliert sehr stark mit dem Thema Bewegungsmangel. Jetzt ist unser Punkt, und du greifst schon ein bisschen vorweg, weil du hast da sicher ein paar Fragen vorbereitet, Verantwortung im Sinne von richtiger Umgang. Wir beide kennen die Zuckerseiten von Social Media, wir profitieren davon, wir sind beide sehr technologieprogressiv. Das finden wir sehr, sehr spannend, wir leben davon. Ich verstehe jede Person, die auf Social Media ist, die interagiert, die postet, die Likes sammelt, die Follower sammeln will. Auf der anderen Seite sagen wir, dass es eine gewisse Verantwortung oder eine Regulierung braucht, so wie bei ganz vielen anderen Dingen. Fahrrad, Auto, Kinofilme, Bankkonto eröffnen, also jeden großen Aspekt der Gesellschaft regulieren wir im Sinne von Altersbeschränkung und der verantwortungsvolle Umgang ist uns wichtig. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage.
Ja, alles gut. Das war ja gar keine Frage. Genau. Ja, aber das ist eigentlich genau das, worum wir ja im Moment sowieso über diese Beschränkungen, Altersbeschränkungen hin oder her, hilft uns das weiter, wir können damit auch die Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern einschränken etc. Das sind ja die Diskussionen im Moment. Aber die will ich jetzt gar nicht mehr vertiefen. Vielleicht nimmst du uns mal mit, wie ist es denn, wenn jetzt ein 13-jähriges Kind, sag ich mal, auf TikTok oder Instagram geht, was passiert denn da eigentlich technisch mit dem Kind, damit's, ja, ich nehme es vorweg, auch dran bleibt sozusagen, wie sieht's denn da aus im Maschinenraum der Technologiekonzerne? Das ist ja geplant.
Ja, da gibt's einen wunderschönen Überbegriff, der diese Frage beantwortet, und zwar ist es Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, die größten Unternehmen dieser Welt, die arbeiten natürlich daran, dass sie möglichst viel Nutzungszeit haben, möglichst viel Screentime. Das ist per se verständlich und nachvollziehbar. Und diese Algorithmen, die sind aber mittlerweile so gut in ihren Belohnungsmechanismen, dass die unser steinzeitliches Gehirn austricksen im Sinne von sozialer Anerkennung, zum Beispiel im Sinne von Beliebtheit, zum Beispiel im Sinne von Status in der Gruppe, zum Beispiel. Das ist immer der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass diese klassische Benachrichtigungsmechanik, also diese Notifications, die uns natürlich in den Screen und in die App hineinziehen wollen, egal ob das eine E-Mail-Benachrichtigung ist oder ob das eine Benachrichtigung über einen neuen Follower ist, die verwenden sehr, sehr stark dieses Thema Reiz. Also die sind zum Beispiel oft rot designed, manchmal blinken die, die sind bewusst designed, um uns zu stören. Also da auch eine gute Analogie, die wir gerne treffen, Smartwatches. Jede Uhr ist so eingestellt, dass sie blinkt, wenn es eine Nachricht gibt. Warum blinkt die? Damit sie uns ablenkt. Mhm. Und daraus sozusagen ist dieses Ökosystem entstanden, dass wir einfach sehr, sehr stark in dieser Nutzung drinnen sind.
Wäre ja eigentlich ein einfaches für die Unternehmen, das zu verändern, technisch, wenn sie es wollten. Da brauchen wir nicht drüber reden, wollen sie ja nicht, weil dann funktioniert ihr Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht mehr so. Aber theoretisch, wenn jetzt Regulierungen kämen, würde das ja funktionieren. Also ich kann ja sagen, die Uhr soll nicht mehr blinken und Nachrichten kommen nur einmal am Tag und nicht zeitnah oder synchron zu dem Zeitpunkt, wo eine Nachricht eingeht, könnte man ja sagen, wir machen das. Und es gibt ja wahrscheinlich auch genügend Einstellungen, weiß ich jetzt gar nicht, wo man selbst sich regulieren kann oder könnte. Gibt ja auch die ganzen Eltern-Apps und wie man's einschränkt. Aber man macht's dann doch nicht wahrscheinlich in den meisten Fällen. Und das ist ja wie eine Sucht am Ende, die befriedigt wird. Vielleicht bei Google ist es ja nicht so. Google ist ja, kennt man als Suchmaschine. Also da funktionieren die Maschinen, die Mechanismen wahrscheinlich nicht ganz so, sondern ich suche was und finde es. Und dann gehe ich auch wieder raus. Aber bei den sozialen Medien werde ich ja dran gehalten. Also Google schafft es ja jetzt nicht aus meiner Sicht, wenn ich mein Bedürfnis befriedigt habe und habe die Information, bin ich ja zufrieden und gehe wieder raus. Wäre ja eigentlich schön, wenn es in den sozialen Medien genauso wäre. Aber da funktioniert es halt nicht.
Ist richtig. Was wichtig ist zu bedenken, dass die Unternehmen, die tun natürlich das, was sie tun müssen, nämlich gut wirtschaften und wachsen. Das heißt, es ist per se den Autobauern nicht vorzuwerfen, dass die Autos machen, die viel zu schnell fahren können, zum Beispiel. Und so verhält es sich mit den Social Media Companies. Und deswegen wollen wir auch weg von diesem Narrativ im Sinne von böse Social Media Companies, weil die, das sind Unternehmen, die gibt's und die tun das, was sie tun müssen und was sie tun sollen. Ich sehe es als unsere Aufgabe, gesellschaftlich, politisch, dass wir den verantwortungsvollen Umgang damit lernen. Weil natürlich jede jedes Kaugummi-Unternehmen will, dass mehr Kaugummi gekaut wird. Jede Kaffeerösterei will, dass mehr Kaffee verkauft wird. Und so ist es natürlich auch bei Social Media. Also deswegen geht der Vorwurf da oder halt diese Debatte sollte sich unserer Meinung nach weniger direkt um die Unternehmen drehen, sondern wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Wege, wie wir das machen können. Wir freuen uns als die Hetzendorfers, einen Teil dazu beitragen zu können. Super auch Informationen wie zum Beispiel euer Kinderschutz-Podcast. Beim Thema Google ist es so, dass YouTube ja zu Google gehört und da natürlich ähnliche Mechanismen greifen können in allen Vorteilen und in allen Nachteilen.
Stimmt, YouTube hatte ich jetzt ausgeschlossen, das gehört natürlich dazu, das stimmt. Da funktioniert das auch. Ja, wenn man jetzt, wie geht ihr jetzt in euren Kursen vor? Das Thema Eltern findet da ja, glaube ich, nicht statt. Oder habt ihr auch einen Elternabend angedockt? Weil ich glaube, dass das ja der Haupthebel sein wird, zu sagen, wir müssen die Eltern überzeugen, erstmal aufklären und sensibilisieren, ihnen Wissen vermitteln, auch ihnen Angst machen, Fragezeichen.
Elternabende haben wir im Portfolio. Das bieten wir auch mit dazu an, dass wir am Vormittag den Durchgang machen mit den Schülerinnen und am Abend auch mit den Eltern darüber sprechen. Dadurch ändert sich natürlich etwas unser Narrativ, weil also man muss Wissensvermittlung an junge Menschen ein bisschen anders machen als Wissensvermittlung an Eltern. Und das Thema Social Media und Screen-Nutzung trifft ja, oder zu viel Screen-Nutzung trifft ja nicht nur die Jungen, sondern das geht ja quer durch die Gesellschaft. Das heißt, wir versuchen auch jetzt immer mehr, uns in Richtung vielleicht ältere Gruppen zu positionieren, weil wir sehen, dass das Problem dort eigentlich genauso groß ist wie bei den Jungen. Das heißt, dieses Fingerpointing im Sinne von, ja, die Teenager, die sind zu viel am Handy, die sind zu viel am Screen, halten wir für nicht angebracht, weil man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, es ist natürlich auch so, dass die Eltern da genauso gefährdet sind, in Facebook reinzukippen, in Fake News reinzukippen, in Cybercrime reinzukippen. Wir wissen alle, was bei gesellschaftlichen Diskussionen passieren kann, wenn wir zu viel vom Screen sind und dadurch zu einschlägige Informationen aus einer bestimmten Bubble halten. Gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, und um deine Frage zu beantworten, mit Eltern arbeiten wir auch, wobei unser Kernprodukt sich an Schüler und Schülerinnen richtet.
Aber eigentlich, auch wenn man sich mal selbst so an die Nase fasst, das mache ich jetzt gerade, wäre ja auch gerade so, wenn ich mich jetzt entscheide, ich glaube, das kann jeder mitfühlen, entweder sitze ich jetzt da und gucke so ein bisschen Insta durch und mache das, oder ich ziehe meine Sportschuhe an und gehe raus laufen, wäre doch eigentlich eine gute Möglichkeit, einfach wegzukommen von dem Gerät, wenn ich dann nicht so blöde bin und mir es noch an die Armhalterung mache und mitnehme und dann während dem Joggen am besten vielleicht noch die Nachrichten aufpoppen. Eigentlich wäre das doch genau der gute Weg zu sagen, bewusst das Handy weglegen und sagen, jetzt ziehe ich die Schuhe an und gehe joggen.
Ja. Das ist genau das, was dann auch ein bisschen in meinem Teil kommt, vor allem im Mannschaftssport. Weil zum Beispiel, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, habe ich natürlich auch mein Handy dabei. Du hörst Musik, du schreibst vielleicht deine Übungen auf. Und natürlich muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, zwischen den Sätzen, den Satzpausen schaue ich dann auch mal gerne auf Instagram. Ist nicht gut, mache ich selber auch. Aber deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, auch Jugendliche zum Teamsport zu motivieren. Weil sich zum Beispiel ganz extrem beim Beachvolleyball oder Volleyball merkt, du bist in einer Gruppe, oft mit Gleichaltrigen, oft mit Freunden. Du machst den Sport, dein Handy ist in diesen ein, zwei Stunden nicht relevant. Du hast soziale Kontakte, deswegen brauchst du dein Handy nicht. Und deshalb, was ich gerne predige, ist, sucht euch irgendeine Bewegung, die euch Spaß macht, die ihr auch mit Freunden machen kannst. Also ich gehe auch manchmal mit einer Freundin ins Fitnesscenter und da bleibt das Handy natürlich auch im Spind, weil da können wir auch gemeinsam interagieren. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Jugendlichen ständig einen Austausch, einen Dopaminkick und irgendwas brauchen. Aber wenn ein sozialer Kontakt dabei ist, vor allem eben im Teamsport, braucht man das eben nicht und hat man das über Freunde, über Teamkollegen und Kolleginnen. Und deshalb, wie gesagt, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man schon von klein auf Teil einer Mannschaft ist, in einem Sportverein ist, sich bewegt und einfach da merkt, dass es viel, viel mehr Glückgefühle ausschüttet, als am Handy zu scrollen.
Und die Erfolge und Misserfolge auch gemeinsam zu erleben, das ist ja, finde ich, immer das Entscheidende. Das prägt ja auch in der Entwicklung. Also ich finde auch den Wettkampf immer noch wichtig. Die Diskussion führen wir hier ja auch. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht, auch als Sportler. Ich bin schon wieder alte Kamelle, aber hier das Thema, ich weiß, es gibt viele pädagogische Aspekte. Ich habe in dem Fall jetzt wirklich die Meinung, Siegerurkunde und Ehrenurkunde war ja hier eine Riesendiskussion in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, dass man sozusagen die Siegerurkunde abschaffen wollen würde, weil man einfach nicht diejenigen, die eben nicht so gut sind, einfach dadurch nicht in eine Ecke drängen möchte, stigmatisieren möchte oder einfach. Aber ich finde dann schon ein bisschen, ja, also da habe ich für mich gesagt, einfach auch als Sportler, schwierig, ja. Also es ist doch auch wichtig, mal zu verlieren, zu gewinnen, damit umzugehen. Wie ist das denn in Österreich? Das ist jetzt ein komplett anderer Pfad so ein bisschen, aber das würde mich echt interessieren, ja.
Also ja, ich habe das auch schon ein bisschen mitbekommen, dass man dann auch einfach alle eine Urkundennummer für mitgemacht bekommen und keine Leistungen mehr explizit hervorgehoben werden sollen oder auch in der Schule keine Leistungen mehr extra gelobt werden sollen oder in den Vordergrund gestellt werden sollen. Und einerseits ist ja gut, dass nicht manche Schüler, manche Sportlerinnen bevorzugt werden, aber andererseits bin ich auch noch so aufgewachsen, dass schon tolle Leistungen gelobt und anerkannt werden können. Und ich finde es auch gut, dass man Kinder und Jugendliche mit einer Frustrationstoleranz aufwachsen, dass die auch lernen, mit Rückschlägen und Niederlagen umzugehen und nicht immer alles super toll ist und man sich eh nicht wirklich anstrengen braucht, weil eh immer alles gut gemacht ist. Mhm. Deswegen ist auch in meinem Vortrag ein Teil Rückschläge und wie man damit umgeht, weil ich glaube, das prägt einen auch als Mensch, dass man weiß, wenn ich mal eine negative Erfahrung habe, wenn ich ein Spiel verliere oder wenn ich jetzt eine schlechte Note in der Schule habe, wie geht's weiter, was mache ich draus und wie stehe ich sozusagen wieder auf? Und andererseits glaube ich auch, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, dass harte Arbeit, gute Leistungen einfach belohnt werden, wobei sich dann, glaube ich, im jugendlichen Alter einfach beim Sport zwei Schienen aufzeigen, eben der Leistungssport und der Breitensport. Und ich glaube, da muss man eben unterscheiden, dass beim Leistungssport schon eben, wie es schon sagt, in Richtung Leistung geht, wo das auch anerkannt wird, wo das gelobt wird, wo das wirklich gefragt ist und dann natürlich auch die Abstufung kommt, wer ist am besten und wer nicht, weil da kommt dann die Selektion. Aber im Breitensport, wo es auch um den Gesundheitssport geht und einfach darum, dass Jugendliche und Kinder Sport machen, es meiner Meinung nach wichtig ist, den Spaß dran zu haben, unabhängig davon, wie gut ein Kind ist oder auch nicht.
Ja, aber das führt mich auch gerade noch mal in deine Welt sozusagen, des Influencer-Seins, wo wir ja auch über diese Schönheitsideale und das einfach nur Leistung zählt, da geht's dann ja wieder in eine schwierige Richtung vielleicht. Oder nicht vielleicht, ganz sicher für Jugendliche, die einfach sich dann vergleichen mit den Role Models oder eben Influencern und dann natürlich merken, dass sie nicht dem vielleicht auch nicht gerecht werden und dann einfach auch in Depressionen kommen, in schwierige Situationen, sich selbst vielleicht auch bringen, selbst verletzen und so weiter. Das sind natürlich sehr, sehr schlimme Auswirkungen. Wie hast du das erlebt oder kriegt ihr das vielleicht auch in eurem alltäglichen Tun in den Schulklassen vielleicht ja auch mit, dass genau diese Themen dann aufkommen, dass sich Kinder minderwertig fühlen aufgrund dieser Posts, die dann von irgendwelchen Influencern aufgebracht werden?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist in den letzten Jahren halt auch immer mehr und mehr waren, wo ich damals angefangen habe, mit mich selbst zu vermarkten, weil wir haben im Beachvolleyball Sponsoren aus der Privatwirtschaft und die verlangen im Gegenzug zu Geld Social Media Präsenz. Das heißt, wir haben da wirklich Richtlinien gehabt, wie viele Stories, wie viele Postings, wie aktiv müssen wir auf Social Media sein. Aber wiederum wurde von uns natürlich auch verlangt, wie sollen wir sein. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht immer gezeigt, wie wir wirklich waren, sondern halt auch gezeigt, wie die Sponsoren wollten, dass wir wahrgenommen werden und natürlich, wie wollten wir uns auch darstellen. Mhm. Und natürlich haben wir nur die Fotos gepostet, wo der Bauch flach ist, wo die Haut glatt ausschaut, nachbearbeitet. Und jeder hat sich wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, die hat die beste Bikini-Figur, die ich je gesehen habe. Wenn ich jetzt an den Schulen bin, zeige ich dir natürlich ein paar Vergleichsfotos her von zum Beispiel Fotos, die ich wirklich gepostet habe und Fotos, die beim gleichen Spielen waren, die einfach unvorteilhaft ausschaut, wo auch von vielen trainierten Beachvolleyballerinnen einfach mal der Bauch dick ist oder die Haut am Hintern irgendwie nicht straff ausschaut, um einfach zu zeigen, hey, bitte glaubt's nicht alles, was ihr seht. Auf Social Media kann sich jeder so zeigen, wie er wahrgenommen werden möchte, aber das entspricht einfach nicht der Wirklichkeit und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich da die Jugendlichen bewusst werden, dass sie einfach nicht alles glauben, was sie sehen, eben gleich, wie der Luca schon sagte, mit Fake News oder auf so Sachen reinfallen. Und das kann ich eben, wie gesagt, nur aus meiner Erfahrung da teilen. Und das ist, finde ich, einer der größten Aha-Momente immer bei den Schülern gewesen, bei unseren Workshops bis jetzt, wo ich diese Fotos von mir hergezeigt habe und auch offen dafür bin, solche Fotos herzuzeigen, weil viele das, glaube ich, nicht machen würden oder die Schülerinnen selber sich denken, oh mein Gott, ich würde nie so ein Foto von mir in der Öffentlichkeit zeigen, aber ich das bewusst mache, um ja einfach Aufklärung zu schaffen. Und ich habe danach dem Vortrag schon mit einigen Jugendlichen auch gesprochen und die haben mir dann auch gesagt, ja, dass sie sich schon manchmal nicht so schön fühlen und dass ihnen das jetzt irgendwie sehr, sehr viel Sicherheit oder Bestätigung gibt, dass sie sich halt nicht zum Schönheitsideal anpassen müssen, weil das eben eh nicht die Realität ist, was sie da sehen.
Gab vor einer ganzen Weile auch von Prominenten ja diese Initiative, dass sie sich alle ungeschminkt gezeigt haben im Netz. Wenn ich jetzt so rückblickend drüber nachdenke, war das wahrscheinlich aber vielleicht ja auch wieder nur punktuell, um Traffic zu erzeugen, um mehr Follower zu bekommen oder wie auch immer. Es war einfach wieder ein Trend. Und ich glaube, jetzt zeigen sie sich alle auch wieder schick und hübsch und gestylt und gebotoxt und was so alles dazugehört. War ja dann vielleicht auch nicht alles immer so ehrlich, wobei ich das natürlich tolle Impulse finde. Also gab jetzt auch, glaube ich, bei den Emmy Awards eine Sängerin, komme jetzt nicht auf den Namen, die sich während ihrem Song dann sozusagen abgeschminkt hat. Das geht ja auch viral, habe ich auch jetzt schon 5-mal gesehen. Fand ich faszinierend, fand ich gut. Aber die Frage ist, inwieweit ist es dann auch nur inszeniert? Wo ist es ehrlich? Wo ist es eben inszeniert? Ne? Also in der Welt leben wir und ich glaube, es wird ja noch viel schlimmer aufgrund der KI, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, what's real und was eben nicht. wo geht da so der Trend hin, sage ich mal? Auch nochmal vielleicht die Frage an euch. Und wie können wir dem Einhalt gebieten? Reicht es, in der Schule zu sprechen? Oder eben müssen wir doch irgendwie noch stärker an die Anbieter ran, an Regulierung, an Gesetze, an Grenzen. Wie seht ihr das?
Viele Wege führen nach Rom. Das heißt, es ist nicht das eine oder das andere, es ist natürlich eine Kombination. Also wir haben dieses Thema, das nennt sich Screen-Nutzung, das jede von uns 3, 4, 5 Stunden pro Tag betrifft. Und daraus entstehen Probleme, die wir als Gesellschaft immer mehr als groß und schlecht für uns erachten. Also das Zahlenmaterial, das es dazu gibt, noch auf deinen Punkt vorher, so Teenager und Social Media und Umgang damit, in Österreich, Deutschland und der Schweiz, gab es vor einigen Monaten dieses Handy-Experiment, wo 70.000 junge Menschen dabei waren, 3 Wochen ohne Handy. Das wurde wissenschaftlich begleitet mit, glaube ich, 46.000 Fragebögen und die positiven Auswirkungen sprechen eine ganz klare Sprache. Schlafqualität besser, um 15%, Sozialleben besser, medizinisch die Themen wie Angst vor der Schule und so weiter werden besser. Also die Datenlage spricht eine sehr, sehr klare Sprache. Nämlich je mehr Screen-Nutzung, je mehr Social-Media-Nutzung, desto schlechter geht's uns. Und dafür gibt es jetzt ganz viele verschiedene Ansätze. Natürlich Bildung, Umgang, extrem wichtig. Es gibt in Österreich den Fahrradführerschein, es gibt den Autoführerschein. Natürlich ist es wichtig und so muss das auch bei Social Media sein. Es ist nicht nur das Verbot, es ist verantwortungsvoller Umgang damit. Wir denken, dass eine Zugangsbeschränkung, die altersbasiert ist, wichtig und richtig ist. Das entspricht auch dem internationalen Zeitgeist. Da gibt es sogar Zahlen aus Deutschland, wo die Jugendlichen selbst das bestätigt haben und selbst diesen Wunsch geäußert haben, weil sehr oft dieses Narrativ kommt, ja, man trifft diese Entscheidung, ohne die Jugendlichen zu fragen. Von der Vodafone-Stiftung aus dem Jahr 1925, 11- bis 17-Jährige, wo über 50% sagen, sie würden gerne weniger auf Social Media sein, aber sie schaffen es nicht. Oder die Zahlen aus Australien, Dezember 2025, wo über 70% der Personen sagen, sie treten für ein Social-Media-Verbot ein. Und dass ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland bei dieser Vodafone-Studie sagt, dass ihr Umgang problematisch ist. Die sagen das in ihrer Selbstreflexion. Und um beim Thema Verbote, weil es dreht sich immer sehr, sehr viel über dieses Social-Media-Verbot, in Österreich ist es für Herbst angedacht, ist das einfach ein wichtiger Punkt, dass auch die Jugendlichen dazu selbst sagen, wir halten das für gut, die Zahlen, die es gibt. Aber natürlich Umgang, Bildung wichtig. Letzter Satz dazu, weil sehr oft der Ruf kommt, man muss die Eltern müssen mehr mit den Kids arbeiten und die Lehrerinnen müssen mehr mit den Kids arbeiten. Jetzt ist die durchschnittliche TikTok-Nutzungszeit in Österreich und in Deutschland bei ungefähr 100 Minuten pro Tag, circa 1,5 Stunden. Die durchschnittliche Betrachtungszeit pro TikTok-Video ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 1 bis 2 Sekunden, oft kürzer. Das sind jeden Tag 5, 6, 700 Videos, die gesehen werden können. Und die Kathi und ich sind noch keine Eltern, aber wir halten das rein praktisch nicht für möglich, dass wir dann mit einem Teenager dann jeden Tag 3 Stunden darüber reflektieren, was 1,5 Stunden an Videos konsumiert wurde. Das heißt, nur die Aufklärung und die Bildung wird die Herausforderung unserer Meinung nach nicht lösen.
Schön wäre, wenn ja über die Plattform selbst in den 600 Videos 50 eingestreut werden, die ein gutes Verhalten propagieren und ein selbstreflektiertes Verhalten propagieren würden.
Ist ein Weg, da muss ich gleich einhaken. Die Plattformen investieren sehr, sehr viel ins Thema Content Moderation, das heißt, die haben wirklich Menschen im Einsatz, die problematische Videos screenen, die von der Plattform nehmen. Man kann jedes Video melden, egal ob auf Instagram oder YouTube oder TikTok. Also natürlich sind da auch die Plattformen auch daran interessiert, weil Aufmerksamkeitsökonomie, die verdienen ihr Geld mit Werbung. Und deswegen natürlich wichtig, dass man die User nicht verschreckt. Und natürlich sind da auch die Plattformen mit dabei, auch in der Pflicht, genauso wie wir alle.
Ich habe jetzt die Quelle nicht. Ich habe gerade letzte Woche war aber ein TV-Bericht aus der auch eine in weiß ich wo er in Deutschland lief, eine Insiderin sozusagen, die genau in diesem Überwachungsteam, ich meine bei TikTok oder Facebook war. Also die haben schon ein bisschen ein anderes Bild auch dargestellt. Dass sie sagen, diese Flut, die sie anschauen müssen, die ist ja gar nicht zu bewältigen. Und sozusagen, dass da vieles durchrutscht, ist aus meiner Sicht verständlich. Aber ich glaube, heutzutage bräuchte es gar keine Menschen mehr. Das müsste doch mit der KI wunderbar sinnvoll gelöst werden können, dass man alles das, was nichts taugt, was bestimmten Regeln, auch rechtsextreme Inhalte etc., dass das Zeug einfach rausgefiltert wird. Also das müsste doch technologisch möglich sein.
Zu 90% ist es das auch. Also der erste Moderationsfilter ist natürlich die KI. Nur um eine Größenordnung dazu schaffen. Jede Minute werden auf YouTube ungefähr 400 bis 500 Stunden an Videomaterial abgeloadet. Jede Minute. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaubliche Masse. Und da wird natürlich die KI im ersten Schritt eingesetzt. Dann gibt es bestimmte Dinge, die werden dann noch weitergegeben an Menschen, weil es oft Grauzonen gibt, was zum Beispiel Themen wie Demonstrationen betrifft, was politische Randgruppen betrifft, die in einem Land verboten sind und in dem anderen nicht. Was ist, wenn zum Beispiel in Ländern eine Gruppe auf einmal an die Macht kommt, die vorher als Terrororganisation eingestuft war? Also da gibt es sehr, sehr viele graue Masse. Aber der erste Schritt natürlich ist da die KI eine große Hilfe.
Da habe ich aber jetzt tatsächlich eine Frage noch, die mich brennend interessiert. Denn unser Kinderschutz-Podcast ist ja auch auf YouTube. Und wir haben jetzt knapp 5 oder 86 Folgen online. Und wir haben ein Mini-Budget von 50 Euro im Monat. Oder ja, genau, wo wir in die Bewerbung unseres Kinderschutz-Podcasts stecken. Und interessanterweise gibt es 2 oder 3 Podcasts, die toll sind, wunderbar sind, aber komplett gesperrt wurden. Und dann sieht man das auch an den Nutzerzahlen. Ich bin mal gespannt, was mit unserem Podcast passiert. Vielleicht wird er ja auch gesperrt, weil wir irgendein Wort oder einen kritischen Aspekt besprochen haben. Und er wird dann nicht, ich kann den gar nicht bewerben mit diesen 50 Euro. Weil wer auch immer, die KI oder irgendwelche Menschen sagen, nein, da kommen Begrifflichkeiten vor, die lassen es nicht zu, wir lassen den nicht bewerben, dieses Teil. Und das sieht man genau an den Nutzungszahlen. Also ich weiß von einem, da ging es um den Nobelpreis mit dem Bernie Hanel, da ging es um den Nobelpreis für die Kinder. Keine Ahnung, welche Worte da drin vorkamen. Dieser wurde rausgeschmissen. Der wurde nicht beworben. Wie kann sowas sein, dass ein seriöser Podcast, der vielleicht auch mal einen kritischen Satz fallen lässt oder ähnliches, nicht beworben werden kann? Das kann doch nicht sein.
Werberichtlinien-Thematik, ich glaube, da brauchen wir ein separates Gespräch. Diagnose von außen, immer schwierig. Da gibt es eine Vielzahl an Gründen, woran es liegen kann. Ja, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen.
Ich wollte jetzt auch gar nicht von dir die Lösung vielleicht haben, aber ich wollte mal einfach auch so ein wirkliches Beispiel von uns nennen, weil ich sage, ich glaube, da gibt es auch noch echt Nachholbedarf in Bezug auf Qualität und wie kann sowas funktionieren und so weiter, auch auf Betreiberseite. Also ich glaube, da ist echt noch einiges zu tun. Aber fand es jetzt ganz spannend, wenn ich schon jemand von Ex-Google da habe, das mal anzubringen. Also es hat uns schon geärgert, weil das echt 2 oder 3 tolle Podcasts waren, die dann einfach nicht ausgespielt wurden.
Ja, na, das können wir uns gerne im Nachhinein nur mal anschauen.
Genau. Sehr gut.
Troubleshooting.
Genau. Ja, vielleicht noch mal kurz, das hätte mich auch noch mal interessiert, noch mal auf den Sport auch zu kommen. Sport steht ja für Fairness, Respekt, also einfach sehr, sehr viele Werte, die wichtig sind. Gibt's da Parallelen, die du auch ziehen kannst, so zu den Strukturen tatsächlich in den sozialen Medien? Ja, also da diese, wo auch der Sport so ein Beispiel sein kann, für die sozialen Medien oder für die Nutzung vor allem natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Wort ist Disziplin. Mhm. Wenn man im Sport diszipliniert ist und seine Bewegungseinheiten, seine Trainings mit Routine durchzieht, glaube ich, dass diese gewisse Disziplin einem auch hilft bei der Social-Media-Nutzung. Dass man diszipliniert zum Beispiel sagt, nach 10 Minuten, nach 5 Minuten lege ich das Handy weg und höre auf Social-Media zu scrollen. Und ich glaube, für mich ist auch Disziplin was ganz, ganz Wichtiges, was mich in meiner Karriere sehr, sehr weit gebracht hat. Und deshalb glaube ich, dass das auch für Jugendliche schon sehr wichtig ist, sich der Routinen und Disziplin anzueignen oder mit ganz einfachen Dingen zu machen. Zum Beispiel sich Routinen anzueignen. Ich komme von der Schule heim, ich lege meine Sachen beiseite und ich packe mir sofort die Sporttasche. Wie gesagt, wenn die einmal gepackt ist, gehe ich später zum Sport. Und mir auch dann, glaube ich, wirklich zeitliche Limits für Social Media zu setzen und die nicht zu überschreiten. Oder ein anderer Punkt ist auch Fairness. im Sport wollen wir fair bleiben, wir haben Regeln, an die wir uns halten, wir wollen miteinander Sport machen und ich glaube, dass auf Social Media Fairness auch was ganz, ganz Wichtiges ist. Was meine ich da? Eher was Richtung Cybermobbing schon geht, dass ich fair im Umgang mit anderen bleib, weil Hass im Netz hat einfach nichts verloren und ich habe auch sehr viele Hasskommentare einstecken müssen. Das heißt, bei uns im Profisport waren da wirklich ganz, ganz schlimme Nachrichten dabei, weil oft auch Beachvolleyball Sport ist, auf dem man wetten kann. Und wenn die Quoten dann zum Beispiel gut waren, dass wir das favorisierte Team waren, aber doch verloren haben, haben wir wirklich ganz, ganz böse Hassnachrichten bekommen und haben die auch, wie gesagt, immer Screenshots gemacht, die dokumentiert, wenn sowas eskaliert wäre, dass wir das einfach weiterführen hätten können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn halt sowas passiert oder wenn Jugendliche Hass im Netz erfahren, dass die da auch wissen, an wen können sie sich wenden, an Eltern, Vertrauenslehrer oder in Österreich haben wir zum Beispiel Rad auf Draht, wo Jugendliche rund um die Uhr anrufen können und Hilfe holen. Deswegen glaube ich, wie gesagt, dass Disziplin und Fairness für mich zwei große Worte sind, die Sport und Social Media verbinden.
Rührt da auch euer Satz, Screen Time halbieren, Team Time verdoppeln, so ein bisschen her? Also einfach zu sagen, Handy weg, mehr raus, mehr bewegen, mehr Sport, mehr Disziplin auch für den Sport?
Ja, genau. Also ich glaube, die große Sache ist ja, dass der Luke hat ja schon gesagt, wie viel Zeit verbringen die Jugendlichen nochmal pro Tag?
3,5 Stunden.
Genau, was machen aber die Jugendlichen, wenn sie das halbieren? Was erwarten wir als Gesellschaft von den Jugendlichen, was sie in dieser gewonnenen Zeit sozusagen machen? Und ich glaube, da setzen wir eben mit unserem Leitspruch an, dass wir den Jugendlichen eine Alternative geben wollen. Und das ist Sport. Und deswegen ist unser Leitspruch vom Screen zum Team. Und wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, glaube ich auch, dass einfach Teamsport Jugendliche oder generell Menschen noch mehr motiviert dran zu bleiben und sich sportlich zu betätigen. Weil wenn jeder von uns mal nachdenkt, wie oft kommt dazu, dass ich angefeuert werde oder dass ich lautstark jemanden anfeuere, dass ich wirklich mit Schreien meine Emotionen rauslassen kann. Das macht ja niemand im alltäglichen Leben, aber ich glaube, das braucht jeder, das tut gut, das schüttet Endorphine aus und das kann man eben einfach im Sport machen. Und das ist deswegen unser Leitspruch. Und wie gesagt, es muss nicht Volleyball, es muss nicht Beachvolleyball sein, es gibt so, so viele schöne Sportarten und ich glaube, wenn man da auch viel anschaut, vielleicht mal ausprobiert, dass so gut wie jede Person was finden kann, was einem Spaß macht und das gar nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern ich glaube auch, dass das für Erwachsene ganz, ganz wichtig ist, weil auch ein ganz wichtiger Faktor, um glücklich und lang zu leben, sind einfach soziale Kontakte. Und ich habe zum Glück schon als Kind erfahren dürfen, wie schön das ist, soziale Kontakte und Freundschaften in Sportvereinen zu schließen. Seit ich 7 bin, bin ich im Volleyballverein, ich habe auch Tennis gespielt, ich war in einem Turnverein und habe von da auf meine engsten und besten Freunde immer im Sport gehabt. Und ich glaube, das prägt einen auch im Umgang mit Menschen im sozialen Kontext, wie man eben auch mit Rückschlägen umgeht, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man sich supportet und gemeinsam auch an Zielen arbeitet. Deswegen, das sind so, so viele Dinge, die einfach im Sport wunderbar sind und die Kinder und Jugendliche prägen und mitnehmen können.
Ja, hoffen wir natürlich, dass das Angebot weiter gut bleibt. Ne? Das ist ja auch, es braucht Menschen, die dahinter stehen, die ehrenamtlich die Vereine begleiten und betreuen. Wie ist es im Schulkontext? Ist Sport in Österreich ein großes Thema in der Schule? Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, dass man Sport noch zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Also Sport und Kunst, also da musste ich echt auch lernen. Es wäre ja toll, viel mehr Sport und viel mehr Kunst zu haben, damit sich Kinder entfalten können, entwickeln können, kreativ sein können, anstatt nochmal 2 Stunden mehr Mathe, wo sie sich die meisten wahrscheinlich durchquälen müssen. Wie sieht's da in Österreich aus? Ist man da fit in der Schule?
Ja, wir hatten vor Jahren die Debatte um die tägliche Turnstunde, wo wir in Österreich wirklich eine tägliche Turnstunde einführen wollten. Aber soweit ich das mitverfolgt habe, ist das dann leider nicht dazu gekommen, dass wir das wirklich eingeführt haben und an allen Schulen durchgezogen haben. Aber ich glaube, durch das hat sich der Sportunterricht schon ein bisschen erhöht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, wie gesagt, jeden Tag Turnen und Sport an der Schule haben. Und dafür haben wir in Österreich schon viele Formen von verschiedenen Sportschulen. Oder auch zum Beispiel Nachmittagsangebote, wo man sich freiwillig für Sporteinheiten melden kann. Aber ich glaube auch, dass es bei diesem Thema Sport nicht nur die Schule im Fokus ist, weil ich das Gefühl habe, viele Kinder, die in die Schule eintreten, davor schon keinen Sport gemacht haben oder die Eltern sich mit den Kindern nicht genug bewegt haben. Und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, wenn Kinder bis eben zum 6., 7. Lebensjahr, bis die in die Schule eintreten, mit den Eltern regelmäßig Bewegung machen, davor schon lernen, wie man sich bewegt, dann haben die selber ja auch das Bedürfnis und den Drang und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass die auch nicht nur in der Schule, sondern abseits der Schule sich bewegen. Oder ich kann mich auch erinnern, wo ich noch ein Kind war, hat es nicht einen Sportverein gebraucht. Wir haben uns mit Freunden in einem Garten, in einem Park getroffen. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Abfangen gespielt. Und ich glaube, das sind auch so die Punkte, die wir schaffen müssen als erwachsene Gesellschaft oder als Eltern, dass wir das den Kindern wieder nahelegen, dass die nicht am Nachmittag zu Hause sitzen und vom Handy scrollen, sondern einfach noch rausgehen. Weil Kinder können sich gefühlt mit allem beschäftigen, wenn man ihnen den Freiraum gibt. Ob die jetzt nur einen Ball haben, ob die Abfangen spielen. Aber das Wichtigste ist einfach auch frische Luft und Bewegung.
Ja, das stimmt. Absolut. Und ich glaube, wir haben es, glaube ich, sehr deutlich gemerkt, die Corona-Generation, wenn man genau diese Phase, wo man einfach quasi 2 Jahre eigentlich nicht so richtig raus konnte, Sport machen konnte unter schwierigen Bedingungen. Das ist ja für viele genau die Phase gewesen, ne, wo man dann so einen gewissen Automatismus entwickelt, Sport und auch Freude dran entwickelt, und der war halt für 2 Jahre quasi abgeschnitten. Und die Folgen sehen wir ja auch tatsächlich. Ich finde den Gedanken eigentlich, und das ist ja dann meistens auch gut, so simpel zu sagen, mach einfach, also geht gar nicht drum, das jetzt klein zu reden, aber mach Sport, geh raus, beweg dich, und dann ist automatisch schon dieses andere Thema Social Media zumindest ein Stück weit gelöst, dass du einfach dann andere Themen im Kopf hast und dann selbst in die Selbsterkenntnis als Kind vor allem, aber auch als Erwachsener, glaube ich, kommst zu sagen, ach, eigentlich hat's mir mal ganz gut getan, jetzt 1 Stunde oder 2 Stunden das Handy wegzulegen. Also mir geht es tatsächlich so, wenn ich einmal die Woche ins Training gehe, das Handy ist weg und man vermisst gar nichts, man ist voll in der Konzentration im Training. Das hat schon was. Eigentlich total simpel, ja.
Es ist ja, also es muss auch nicht komplett analog sein, oder es müssen auch nicht 3 Wochen ohne Handy sein. Bei uns ist es so, also ich habe mein Handy 95% vom Tag eine Armlänge von mir entfernt. Das ist okay, aber ich habe den Umgang damit, dass ich zum Beispiel alle Benachrichtigungen ausgeschalten habe. Alle. Mhm. Also da gibt's keine Benachrichtigungen, die durch den schwarzen Screen durchgehen, außer wenn meine Frau anruft. Das kann man natürlich bei jedem Smartphone einstellen, aber das ist ein Tipp, den wir mitgeben, kompromisslos alle Benachrichtigungen ausschalten. Die wichtigen Dinge kommen ohnehin ein zweites Mal. Und ich habe vor 10 Jahren einmal diesen schönen Spruch gehört in Deutschland, tatsächlich in Hamburg auf einer Messe. Wenn die Welt untergeht, brauchen wir nur aus dem Fenster sehen, dann wissen wir es auch. Also das ist zum Beispiel ein Tipp, den wir da auch mitgeben. Weil wie du richtig erwähnt hast, mehr Bewegung führt zu weniger Social Media und Screen-Nutzung, aber auch umgekehrt, weniger Social Media und Screen-Nutzung führt zu mehr Bewegung. Rein praktisch, die Screen-Nutzung, die wir haben, ist zu 90% im Sitzen, weil wir checken unser Handy, Computer, Netflix und so weiter, machen wir im Sitzen oder halt zumindest im Liegen oder zumindest nicht in Bewegung. Und deswegen, wenn wir das weniger machen, führt das natürlich dann automatisch auch zu mehr Bewegung, weil die Screen-Nutzung an sich was Statisches ist.
Super Erinnerung. Was mache ich jetzt? Ich fahre meinen Schreibtisch hoch. Ich verschwinde jetzt hier kurz aus dem Bild und stelle mich mal kurz für unsere Schlussrunde, weil genau das ist es nämlich, ja, dass man einfach zu wenig in Bewegung ist und dann auch im Kopf lame wird sozusagen und dann einfach sich bespielen lässt von den doofen Geräten und gar nicht mehr drüber nachdenkt.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
3 Punkte. Zum einen Benachrichtigungen ausschalten. Wir wissen, es ist verführerisch, aber einfach machen. Ja, Benachrichtigungen ausschalten, testen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, einen Buddy suchen in der Klasse, Sitznachbar, Sitznachbarin, und jede Woche 15 Minuten in einer großen Pause über die Screen-Nutzung sprechen. Gegenseitig am Handy nachschauen, wie viele Benachrichtigungen wir eigentlich erhalten. Bei uns sind es circa 250. Kann Apple, Google, überall kann man das machen. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, die letzten 10 Minuten vorm Einschlafen, nur die letzten 10 Minuten ein Buch lesen. Nur 10 Minuten. Nicht 3 Stunden vorher, nur 10 Minuten, weil dadurch schlaft man besser, ist ausgeruhter, und Social Media kann man eh noch am nächsten morgen checken. Drei Tipps zum Abschluss. Waren das 99 Sekunden?
Nein, jetzt kann ich ja noch was sagen. Okay. Du warst schnell. Ja, ich würde auf jeden Fall jedem ans Herz legen, sich eine Sportart zu suchen, die einen intrinsisch motiviert, bedeutet, dass das Feuer, dass die Leidenschaft wirklich aus einem rauskommt und dass man nicht auch zum Beispiel nur was macht, weil es Eltern, weil es Lehrer, weil es irgendwer vorschreibt, sondern dass wirklich jeder Jugendliche, jedes Kind sich einfach eine Art von Bewegung, ganz egal was es ist, ob es jetzt auch nur Spazierengehen ist, sucht, was einem wirklich Spaß macht. Und kleine alltägliche Dinge, zum Beispiel Rolltreppen, Lifte vermeiden, wieder anfangen, Stiegen zu gehen. Das sind einfach Schritte, das ist kleine Alltagsbewegung, die einfach wichtig ist. Oder wenn es möglich ist und irgendjemand einen Stehtisch hat, ich weiß nicht, ob es sowas schon in der Schule gibt, wäre cool, im Stehen was zu machen und nicht immer nur sitzen und liegen und eine sozusagen aufrechte Körperhaltung. Und ja, Freude an der Bewegung, das finde ich ist der allerwichtigste Punkt für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, den ich gerne verbreite. Also einfach Spaß an der Bewegung finden, haben und dranbleiben.
Da hat das Motto von euch Screentime halbieren, Teamtime verdoppeln. Ihr habt die Schlusszeit tatsächlich verdoppelt, aber das war es auch wert. Schön, dass ihr unsere Gäste wart und von mir an unsere Gäste da draußen. Danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.